Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem österreichischen Journalisten Christian Seiler, der aus Wien zu uns nach Stuttgart gekommen ist. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen auch Ihnen.
Haben Sie gut gefrühstückt?
Ich habe ganz gut gefrühstückt, vor allem aber habe ich gestern sehr gut Abend gegessen, weil ich habe den Aufenthalt in Stuttgart sofort damit verbunden, zu Vincent Klink zu gehen, einen der großen Köche aus Deutschland. Und das war ein sehr großes Vergnügen, ja.
Ein gutes Essen, das Sie zu sich genommen haben. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie zuletzt richtig schlecht gegessen haben?
Ich habe einen eingebauten Reinigungsmechanismus in meinem Kopf. Das heißt, ich erinnere mich an die großartigen Dinge sehr gern und an das, was es nicht wert ist, sich daran zu erinnern, das vergesse ich sofort.
Das stimmt wirklich oder ist es jetzt eine reine Schutzbehauptung?
Nein, das stimmt wirklich. Ja. Es ist nicht wichtig, wenn ich beurteile auch Restaurants zum Beispiel eher nach den Ausschlägen nach oben. Wenn da was ganz Großartiges gelingt, dann bleibt es in meinem Gedächtnis. Wenn es durchschnittlich ist oder unterdurchschnittlich, dann denke ich nicht weiter dran.
Aber wenn es richtig schlecht war, müssen Sie es ja deshalb abspeichern, damit Sie aus Verlegenheit nicht nochmal da reingehen.
So gut kann ich mich dann schon erinnern.
Gut. Auf wie viele Jahre, auf wie viele Restaurants und auf wie viele Kritiken können Sie da zwischenzeitlich zurückblicken?
Ich muss gleich mal ein Missverständnis aufklären. Ich bin kein Restauranttester oder kein Restaurantkritiker, weil ich diese Arbeit ist mir eigentlich zu anstrengend gewesen. Ich habe das mal ein Jahr gemacht und habe dann rausgefunden, dass es sehr, 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 sehr verantwortungsvollen Umgang mit diesem Thema braucht, wirklich Kritiken mit Hand und Fuß abliefern zu können und dass der Aufwand dafür unverhältnismäßig groß ist.
Sie müssen inkognito letztlich irgendwo reingehen?
Du musst irgendwo reingehen, du musst beurteilen, wie ist dieses Restaurant gedacht?
Ja.
Haben die ein interessantes Konzept? Du musst dann schauen, sind sie in der Lage, dieses Konzept, diese Ideen, die sie haben, angemessen umzusetzen? Und da kommst du dann schon sehr oft in die Zwischenbereiche. Dann denkst du, das könnte mal ein interessantes Restaurant werden, aber jetzt sind die Abläufe noch nicht in Ordnung und es stimmt noch nicht, das Personal ist noch nicht richtig eingegroovt. Du musst nochmal kommen, um das dann beurteilen zu können.
Also der Aufwand in jedem Fall ein sehr großer und das Ergebnis, wenn man dann beispielsweise auch was eher Negatives schreibt, kann ja richtig fundamentale Auswirkungen auf das Geschäft des jeweiligen Kochs haben.
Absolut. Und das habe ich gemeint mit verantwortungsvoll, weil wenn jetzt irgendwo ein neuer Tex-Mex-Laden aufsperrt und du gehst hin und denkst dir, naja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich mir von so einem Laden erwarten würde. Und dann schreibst du in deiner Zeitung mit der Keule darüber und sagst, geht bitte in dieses Lokal, das ihr bis heute noch nicht gekannt habt, auf keinen Fall rein. Dann kannst du ja eine Karriere zerstören. Und das steht nicht dafür. Eigentlich nichts, wofür ich Verantwortung übernehmen muss.
Ja, und es gab auch schon Sterneköche, die sich umgebracht haben, weil man ihnen einen Stern geklaut hat.
Ja, auch das gibt es, wobei da muss man dann schon auch sagen, wenn ein Mensch sich nur von den Bewertungen anderer abhängig macht, dann kann in seinem Leben auch irgendetwas nicht ganz in Ordnung gewesen sein.
Alles gut, die Welt als Speisekarte. Das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger Leutegast Christian Seiler geschrieben, publiziert und veröffentlicht hat. Texte aus 10 Jahren, Sie haben, glaube ich, 50 verschiedene Lokalitäten und damit auch die unterschiedlichsten Länder und Regionen dieser Welt besucht. Sternetempel genauso wie Hinterhof Kaschem.
Selbstverständlich.
Ja.
Alles Gute, die Welt als Speisekarte, das umfasst 54 große Reisen. Die sind nach dem Alphabet geordnet, von A wie Adelaide in Australien bis Z wie Zürich, das vom Alphabet her halt immer am Schluss kommt.
Ja.
Und es sind Reisen auf allen Kontinenten gewesen und Erkundungen der wesentlichen Kultur, mit der wir leben, nämlich der, der Kultur des Essens und Trinkens. Und da habe ich mir Mühe gegeben, an die Orte zu kommen, wo das Interessanteste, die interessantesten Ausformungen dieser Kultur zu bekommen waren.
Wenn Sie sich rauspicken dürften, was hat Sie diesbezüglich, also auch was die Verbindung von Essen und Kultur angeht, was hat Sie besonders nachhaltig beeindruckt?
Da gibt es ganz, ganz verschiedene Arten und Weisen, die einen sehr gefangen nehmen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Südostasien unterwegs ist und dort sieht, wie das Einkaufen auf den Märkten und das Umsetzen dessen, was man gerade eingekauft hat, in unglaublich interessante Gerichte ist, dann sieht man, die Menschen leben. Die leben mit dem Essen, für das Herstellen des Essens, für das Weitergeben des Essens. Essen hat eine so unglaublich große Rolle in dieser Gesellschaft, dass es überhaupt nicht zu vergleichen mit uns.
Dann gibt es ja auch, wenn ich das sagen darf, ganz andere Gegenden auf dieser Welt, wo es fast sowas wie eine Fastfood-Tradition inzwischen gibt. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Es ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man zum Beispiel in Amerika nicht an den Küsten ist, sondern im Inneren des Landes. Es ist wahnsinnig schwierig, dort etwas zu essen zu bekommen, was man selbst als Essen erkennen würde.
Okay.
Also das ist dann wirklich eigentlich alles das, was man zu vermeiden versucht.
Ja. Hat das dann auch schlechtes Essen, hat das Auswirkungen auf die jeweilige Kultur, auf die Art, wie Menschen miteinander umgehen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob Menschen sich Mühe geben, mit dem Essen etwas Besonderes herzustellen, etwas, was ihnen und ihren Nächsten, mit denen sie den Tisch teilen, Freude bereitet, oder ob das Essen nur dazu da ist, einen primären Trieb zu stillen. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Ja. Also wenn man sich Tag und Nacht nur von Burgern oder Enchiladas ernährt, dann wird das am Schluss für deine kulturelle Befindlichkeit ganz sicher eine Wirkung haben.
Wir wollten über den Buchstaben B sprechen, fangen an mit der wunderbaren Ostseeinsel Bornholm, auf die ich offen gestanden kulinarisch gesehen jetzt nicht gekommen wäre.
Bornholm ist ein kleines Wunder. Das ist eine Insel, die dem Südschweden vorgelagert ist und zu Dänemark gehört und wo die Kultur des Räucherns, des Fischfangens, des einer kleinen, kargen Landwirtschaftskultur gepflegt wird. Und
da kann man richtig toll essen.
Und es gibt dort ein paar Restaurants, vor allem eines, das Cadeau, das erstens mal in einer unglaublich schönen Lage liegt, direkt am Meer mit Blick Richtung Kontinent. Und die genau aus diesen klassischen Lebensmitteln, die dort vorgefunden werden, eine absolute Fine-Dining-Kultur entwickelt haben.
Welchen Gastro-Tempel in Brooklyn würden Sie uns empfehlen?
In Brooklyn gibt es eigentlich keine Tempel, sondern dort gibt es eine durchgängige Kultur von sogenannten Farm-to-Table-Restaurants. Das heißt, das sind junge Typen mit langen Bärten und interessanten Tätowierungen, die auf eine sehr, sehr ernsthafte Weise aus umliegenden Bauernhöfen und Viehzüchtereien ihr Zeug holen und das in eine lässige, aber sehr, sehr gute von Naturweinen begleitete Kulinarik umsetzen. Wenn man einen herausheben muss, The Four Horsemen, das ist eines dieser Gastropubs, das ganz außerordentlich ist.
Dann gibt es den Bregenzer Wald, der kulinarisch, das kann ich selbst beurteilen, außergewöhnlich gut ist.
Der Bregenzer Wald ist eine Landschaft, wo das normale Verhältnis von schönen zu hässlichen Dingen umgedreht ist. Es gibt also von 10 Häusern sind 9 wunderbar und nur eines zu vernachlässigen. Also schon allein das ist ein Grund, dorthin zu gehen. Und so sorgfältig, wie die mit ihrer Landschaft und ihrer Architektur umgehen, so gehen sie auch mit ihrem Essen und Trinken um. Und die Käsekultur dort zum Beispiel ist wirklich ganz außergewöhnlich. Da gibt es ein paar Alpen, und das habe ich auch gemacht, so von Alp zu Alp zu gehen und den Bergkäse probieren, wo man wirklich enorme Erlebnisse haben kann.
Dann gibt es einen der Tempel der Esskultur und der liegt im Burgund.
Im Burgund gibt es viele Tempel. Also dort kann man ja in jeder kleinen Ortschaft in irgendein Sterne-Restaurant gehen. Am meisten beeindruckt hat mich aber der Markt in Bonn, der Hauptstadt dort. Das war eine Situation, wo ich über diesen Markt gegangen bin und vor diesem Überfluss, vor der Qualität von Gemüse, von Geflügel, von der Charcuterie, die es dort gab, also wirklich so überwältigt war, dass ich mich auf die Stiegen der Markthalle gesetzt habe und zu weinen begonnen habe, weil es ein so großer Unterschied war im Verhältnis zu dem, was wir bei uns zu Hause bekommen.
Und zubereitet hat es dann auch entsprechend toll geschmeckt?
Ja, fantastisch. Ja. Und ich habe dann sogar von einer Dame, die Mitleid mit mir hatte, die hat mir dann ein kleines Geschenklein überreicht, ein Pain d'Épices, ein Gewürzbrot. Das habe ich dann mit viel Foie Gras verzehrt.
Wie schmecken, Herr Seiler, grüne Ameisen?
Sauer, aber
sauer.
Mit einer sehr, sehr interessanten Säure. Ich habe in Australien die Freude gehabt, das mal kosten zu können. Da war ich bei dem Koch Jockson Frillo in Adelaide und der hat mich gefragt, willst du mal eine Säure kennenlernen, die du noch nie gehabt hast? Wollte ich natürlich. Und dann hat er aus seinem Kühlschrank eine Plastikbox geholt und in der Plastikbox waren von der Kälte betäubte Ameisen drinnen. Die waren ungefähr 1,5 Zentimeter lang. Aha. Grüne Ameisen, sehr schöne Tiere.
Dann also von gesagt, Haus aus grün?
Grün, ja, ja. Und dann hat er gesagt, komm hier, nimm zwei und zerdrück sie auf deiner Hand und dann schau mal, wie diese Säure schmeckt. Und das war ein Geschmack, den ich vorher und nachher in dieser Form nie wieder erlebt habe. War toll.
Wie ist es gewesen, als Sie plötzlich die panierten Schweinsohren aufessen mussten?
Das war ein Erlebnis, das ich in Lissabon hatte, wo ich irgendwie nach einem Spaziergang in eine Kneipe hineingegangen bin, die mir gefallen hat. Ein langer Tresen, Neonlicht, lauter Menschen, die allein vor ihrem Bier standen. Da habe ich mich dazugestellt und dann kam die Wirtin mit einem Bauchladen, wo lauter frisch frittierte Kroketten rauskamen. Mhm. Und ich habe sofort die Hand gehoben und wollte so eine haben, weil das hat so wunderbar ausgesehen. Und dann habe ich es gegessen und habe gemerkt, das ist jetzt nicht so eine Krokette, die nach Kartoffeln oder nach Styropor schmeckt, wie bei uns in den gutbürgerlichen Restaurants, sondern das ist schmalzig und auch vom Biss her ganz anders. Und ich wurde dann von meinem Nachbarn an der Theke aufgeklärt, und zwar nonverbal, dass ich jetzt gerade ein frittiertes Schweinsohr gegessen habe, indem er mit seinen Fingern an dem Ohrläppchen gerieben hat und gelächelt hat. Ich habe damals sofort bewiesen, dass ich ein echter Kerl bin und habe gleich noch eins bestellt.
Okay. Ansonsten haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass unsere Vorlieben und vor allem unsere Abneigungen sehr damit zu tun haben, dass wir vor allem, was wir nicht kennen, eine gewisse Scheu haben?
Selbstverständlich. Also es gibt die Neigungen und Abneigungen, die wir haben beim Essen, die sind natürlich kulturell bedingt. Das beginnt bei den Nahrungsverboten von verschiedenen Religionen oder zu verschiedenen Zeiten. Und das geht natürlich viel, viel weiter. Es ist zum Beispiel ein totaler Witz gewesen, dass es als bekannt wurde, dass zum Skandal wurde, dass eine Tiefkühl-Lasagne Pferdefleisch verwendet hat. Pferdefleisch ist ein ganz wunderbares Muskelfleisch, das in Wien, wo ich herkomme, in eigenen Metzgereien verarbeitet wird. Kein Mensch stößt sich daran, einen Leberkäse vom Pferd zu essen. Aber als bekannt wurde, dass das von unseren Kindern geschätzte Pferd auch zu Fleisch verarbeitet wird, gab es einen Skandal. Genauso ist es in gewissen asiatischen Ländern üblich, dass Tiere gegessen werden, die wir halt lieben. Und für
Katzen
und Hunde zum Beispiel. Ja.
Haben Sie das schon gegessen?
Ich glaube, Hund habe ich schon mal probiert, war okay. Mhm. Aber ich reiß mich jetzt auch nicht drum. Das ist jetzt nicht so, dass ich alles, was gegessen wird, auch selbst essen möchte. Ja. Aber außer es hat eine ganz spezielle Qualität, wie zum Beispiel grüne Ameisen.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Christian Seiler, Journalist aus Österreich, ein Mann, der mit seiner Familie in Wien lebt und ein paar Jahre ist es her, mal Chefredakteur war des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Das war Ende 90er, Anfang Nuller Jahre.
Richtig,
plus minus.
Ja.
Die Zeit, in der Haider auch politisch noch wichtig
und prägend war. Und
prägend sehr prägend war, in Österreich.
War ja. Mhm. Ja.
Haben Sie den eigentlich gut gekannt?
Gut gekannt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich habe ihn regelmäßig getroffen und ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür entwickeln können, warum der die Leute so fasziniert, weil er ein Talent hatte, das absolut spürbar war in der persönlichen Begegnung. Mhm. Der hat genau gewusst, was er dir liefern muss. Er hat gesehen, wer du bist und er hat gewusst, was er dir geben muss. Und ich habe auf diese Weise mit ihm recht interessante Gespräche gehabt und wir haben natürlich über Themen gesprochen, wie seine Berührungen mit dem Rechtsradikalismus, mit der Nazi-Vergangenheit etc. Und er hat da immer relativ plausible Erklärungen dafür gehabt und wie zum Beispiel, dass er seinen Vater nicht enttäuschen wollte, der ja ein illegaler Nazi war und bis ans Ende seiner Tage dieser Gesinnung nie abgeschworen hat, etc.
Hat denn dieser Strache als Nachfolger auch diese Aura und Ausstrahlung wie Haider?
Strache ist ein sehr leutseliger Mensch. Das heißt, der ist einer, der auf Leute zugehen kann und mit denen lachen kann, der sie in den Arm nimmt, der mit ihnen Bier trinkt, der so dieses Ich bin einer von euch Motiv wirklich vor sich herträgt. Und das ist etwas, was von vielen Leuten auch heute noch als positiv betrachtet wird und was wahrscheinlich auch der Grund dafür sein wird, dass der nochmal ein politisches Comeback feiern kann.
Ich wollte gerade fragen, also nach diesem Video Ibiza und dem Rauswurf der FPÖ, glauben Sie tatsächlich, dass der nochmal kommt?
Ich glaube, es ist schon auf Schiene. Es haben sich ein paar FPÖ-Mandatare in Wien abgespalten von der Partei und eine neue Liste gegründet. Und es wird, glaube ich, im Hintergrund daran gearbeitet, dass es eine HC-Strache-Liste in Wien geben wird, mit der er dann ganz sicher so viele Stimmen macht, dass er zumindest ins Stadtparlament kommt.
Wie enttäuscht ist die FPÖ darüber, dass Kurz jetzt mit den Grünen die Koalition gemacht hat?
Ich glaube, das stößt auf eine gewisse Verständnislosigkeit bei denen, weil der Kurz ja in den anderthalb Jahren der türkis-blauen Koalition nie hinter dem Berg damit gehalten hat, dass er die Schnittmenge der beiden Parteien für groß hält und dass er als eine Mitte-Rechts-Koalition eigentlich sehr die viele gemeinsame Themen hat. Und das hat sich jetzt nach dem Abschied der FPÖ aus der Bundespolitik natürlich komplett verändert und dieses neue Projekt ins Leben gerufen, das wir alle mit größtem Interesse verfolgen.
Mit Zustimmung auch erstmal?
Von meiner Seite aus, ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass anders als bei den großen Koalitionen zwischen ÖVP und SPÖ über Jahrzehnte, also von den 80er, 90er, Nuller Jahren bis jetzt, wo eigentlich eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners betrieben wurde, dass jetzt ein neues Projekt aus dem Herausstreichen der Gegensätze entwickelt wurde. Das heißt, die ÖVP hat gesagt, wir sind unseren Wählern verantwortlich dafür, dass wir in Migrationsfragen restriktiv sind. Und die Grünen sagen, wir sind unseren Wählern verantwortlich dafür, dass eine neue Gesetzgebung für den Klimawandel verabschiedet wird. Und dazwischen treffen wir uns. Aber in diesen Projekten müssen wir unsere Klientel bedienen.
Wir haben über dieses Strache-Video kurz gesprochen, das zum Ende dieser Koalition in Österreich geführt hat, ist eigentlich inzwischen restlos aufgeklärt, wer aus welchem Grund, mit welchem Interesse dieses Video in Auftrag gegeben hat?
Ja, es gibt da eine Nachrichtenlage dazu. Ein Wiener Anwalt hat wohl mit der Hilfe von Privatdetektiven und Leuten, die in diesem doch eher halbseidenen Geschäft tätig waren, diese Falle gestellt und auch das Video hergestellt. Er hat sich dann dazu geäußert, hat gesagt, das sei ein zivilgesellschaftliches Projekt, also mit dem Ziel, die Wahrheit, das wahre Verhalten der FPÖ ans Tageslicht zu bringen. Ob das so stimmt, sei dahingestellt. Es wird darüber geredet, dass das Video zuerst Zeitungen angeboten worden sei, zu relativ üppigen Preisen, die diese dann nicht gezahlt hätten. Und schließlich soll es auch der FPÖ selbst angeboten worden sein, um es sozusagen vom Markt zu kaufen. Das hat alles nicht geklappt. Am Schluss ist es beim Spiegel und bei der Süddeutschen Zeitung gelandet. Ob die dafür bezahlt haben, wissen wir nicht. Sie sagen nein. Mehr ist nicht bekannt. Okay.
Ansonsten, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was Strache da alles abgeliefert hat in diesem Video, konnte man ja zu dem Ergebnis kommen, es gibt in Österreich verdammt viel Filz. Ein korrekter Eindruck?
Ja.
Ja?
Ich fürchte.
Ja? Wie haben Sie es denn in Ihrer aktiven Zeit als Profilchefredakteur erlebt?
Naja, es ist natürlich so, wo beginnt Filz und wo enden einfach persönliche Bekanntschaften. Ne? Das ist so, man kennt sich, Wien ist wie auch Berlin eine kleine Stadt, wenn man jetzt die wesentlichen Player in der Politik und in der Publizistik zusammennimmt. Alle begegnen einander in verschiedenen Funktionen immer wieder. Österreich ist ein Land der Sozialpartnerschaft, das heißt, der Filz wurde sogar auf eine gewisse Weise institutionalisiert, das heißt, dass viele Entscheidungen, die die Republik geprägt haben, nicht öffentlich in den Koalitionen oder in den Koalitionsausschüssen oder im Parlament getroffen wurden, sondern hinter den Kulissen mit den wichtigen Playern aus Industrie und Arbeitgeberschaft und der Gewerkschaft. Also da ist schon sehr viel institutionalisierter Filz am Start gewesen.
Und die Journalisten haben da mitgemacht oder haben sie sich, also mir fällt Armin Wolf ein, der Nachrichtenmoderator des ORF, der ja zumindest phasenweise relativ heftig angefeindet wurde.
Armin Wolf hat natürlich, er ist eine Ausnahmefigur, muss man ganz klar sagen. Er ist der beste und wichtigste Interviewer des Landes. Warum ist er das? Weil er prächtig vorbereitet ist auf seine Gesprächspartner und weil er keinen Unterschied macht zwischen seinen Gesprächspartnern. Das heißt, er wird von jeder Partei einer jeweils anderen Partei zugeordnet, was im Endeffekt dann auch seine Lebensversicherung ist, weil in einem politisch geprägten Gebilde, wie es die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja sind, ist man nur dann wirklich auf der sicheren Seite, wenn man alle gleich behandelt. Und Armin Wolf ist wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass das geht.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist der österreichische Journalist Christian Seiler, der unter anderem und beispielsweise einen wie André Heller mal porträtiert hat. Wobei Porträt ist eigentlich falsch, sie haben seine Autobiografie geschrieben und um die schreiben zu können, muss man jemanden, glaube ich, erstmal doch intensiv erlebt haben, korrekt?
Ja, ich habe bei André Heller seine Biografie geschrieben, nicht seine Autobiografie.
Mein Fehler vorhin.
Und das war eine sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit, aber auch eine wunderbare Arbeit, muss ich sagen.
Also großer Künstler?
Ein großer Künstler, großer Charakter, unglaublich guter Geschichtenerzähler. Also es war schon nach ganz kurzer Zeit klar, dass das kein dünnes Buch werden würde.
Ja. Nicht ganz einfacher Mensch.
Ja, wobei, das sagt man über ihn, aber ich kann wirklich von keiner einzigen Begegnung berichten, die schwierig geworden wäre.
Und es gibt im Übrigen eine wunderbare Parodie auf André Heller von der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Das stimmt und die gefällt dem Heller selbst auch ganz gut. Ja.
Der Titel, es wird heller, aber nicht ganz.
Aber nicht ganz, richtig. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich habe nur eine wirklich spannende Situation mit Heller gehabt. Das war, ich hatte ihm gesagt, er bekommt von mir die Biografie zum Gegenlesen, bevor sie erscheint. Und ich bin dann, es war knapp nach Weihnachten, vor seiner Tür gestanden und habe ihm so ein ganz dickes Bündel mit Papier gebracht. Das waren, weiß ich nicht, 500 ausgedruckte Manuskriptseiten. Und er ist dann da gestanden und hat mich mit schreckgeweiteten Augen angeschaut und gesagt, das ist also mein Leben.
Okay, gut. Und ist dann auch so veröffentlicht worden?
Ist auch so veröffentlicht worden.
Hat er viel dran verändert?
Nein, wir haben dann nochmal drüber gesprochen, aber er hat eigentlich das Gegenteil dessen gemacht, was man als Autor einer Biografie fürchtet, nämlich dass er dann glätten und bügeln möchte. Er wollte eigentlich die Kerben, die geschlagen waren, noch vertiefen. Und das war eine weitere interessante Erfahrung mit ihm.
Dann haben Sie ein Gesprächsbuch vor etlichen Jahren mal gemacht mit einem wunderbaren Liedermacher, Georg Danzer, der dann leider sehr früh auch verstorben ist. Wie haben Sie Georg Danzer in Erinnerung?
Also einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gesprächspartner. Das Buch kam auf seinen Wunsch zustande. Also er hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob wir das machen können. Mhm. Wir sind dann einige Nachmittage in meinem Lieblingswirtshaus gesessen und haben geredet miteinander und anschließend gegessen und ein bisschen Wein getrunken. Und das ist dann auch als Gespräch veröffentlicht worden und es hat sofort eine tragische Note bekommen, denn bevor noch das Buch veröffentlicht war, hat mir Danzer gesagt, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist. Er war damals noch guter Hoffnung, dass er das durch eine Behandlung überwinden kann, aber er hat kein Jahr mehr überwunden.
Ja, ist dann schnell gestorben. Mhm. Philipp Lahm, ganz anderes Genre, großer Fußballer, Karriereende dann und jetzt freischaffender Unternehmer und Botschafter für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Sie haben ein Buch mit und über ihn gemacht. Wie kam es dazu?
Über ein paar Ecken. Das Management von Philipp Lahm hatte eines meiner Bücher, das ich mit einem anderen Sportler gemacht hatte, gelesen und fand, dass ein journalistischer Partner gut wäre für Philipp Lahm, der jetzt nicht aus dem Sportjournalisten-Klüngel kommt, der sowieso rund um den FC Bayern stammt. Und so kamen wir zusammen, haben uns kennengelernt, haben uns ein bisschen auf den Zahn gefühlt und dann war es eigentlich eine sehr schöne und interessante Zusammenarbeit.
Ein bemerkenswerter Mensch, nicht nur als Fußballer, wunderbare, tolle Karriere, sondern auch als ein sehr reflektierter Spieler immer auch.
Ja, er weiß, was er tut, er weiß, was er will und er weiß, wie er zu den richtigen Ergebnissen kommt. Also er ist ein Mann, der großes Reflexionsvermögen hat, der sich nicht mitreißen lässt von den äußeren Reizen des Business, in dem er tätig ist und der es wirklich geschafft hat, er selbst zu bleiben und das heißt auch auf dem Boden zu sein. Ja.
Und welchen Plan hat für die kommenden Jahre?
Er hat jetzt die Geschäftsführung der DFB Euro GmbH übernommen. Das heißt, er ist eine wesentliche Figur für die Ausrichtung der Euro 2024 in Deutschland. Und er hat da viele Pläne, die jetzt eigentlich schon deutlich über Fußball hinausgehen. Also er ist jemand, der auch auf das Gemeinwohl schaut und er wird sich da wirklich sehr ins Zeug legen, dass da Dinge entstehen, die einen gewissen Nachhaltigkeitseffekt haben, sagen
wird,
wir mal so.
Wird er nochmal beim FC Bayern München anheuern?
Müssen Sie ihn schon selbst fragen.
Okay, gut. Wir werden sehen, wie kriegen wir jetzt die Kurve von Philipp Lahm zum Kochen und zum Essen?
Naja, erstens mal hat Philipp Lahm natürlich das Essen als einen wesentlichen Faktor für sein Wohlergehen schon damals, als er Spieler war, erkannt und ist einer, der sich, mit dem man ganz gut über gesundes und nahrhaftes Essen sprechen kann. Andererseits teilen wir aber auch eine Lieblingskneipe in München, nämlich die Gaststätte Großmarkthalle. Das ist der Vulgo Wallner, das ist der Ort, wo es die besten Weißwürste in München gibt. Da sind wir uns einig. Und das und einige andere Dinge stehen ja auch noch in meinem Buch. Alles
das,
Gute.
Das immerhin an die 1000 Seiten dick ist. Mit anderen Worten, sind Sie, was das Gastronomische angeht, jetzt ausgeschrieben oder geht es einfach so weiter?
Es geht einfach so weiter, weil ich bin ja auch nicht ausgegessen.
Okay. Ja, dann schauen wir mal, was kommt.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Ich danke zurück. Alles Gute und guten Weg zurück nach Wien.
Dankeschön.
Eins gehört.